Europaparlament vor Ablehnung des EU-Rückführungsabkommens mit Pakistan. Das Europaparlament wird voraussichtlich dem Rückführungsabkommen so lange keine Zustimmung erteilen, bevor nicht die EU-Kommission 11 vor Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags unter Gesichtspunkten der Wahrung der Menschenrechte neu bewertet hat. Der Auswärtige Ausschuss empfahl dem federführenden Bürgerrechts- und Justizausschuss am Donnerstag, eine derartige Stellungnahme durch das Parlamentsplenum beschließen zu lassen. Das Rückführungsabkommen mit Pakistan ist das erste Abkommen, dem das Parlament nach Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags zustimmen muss. Die Berichterstatterin Kiel Nielsen bemängelte die völlig fehlenden Sicherungen zur Garantie von Menschenrechten bei der Rückführung und der Wiederansiedlung. Angesichts Gewalt und gravierender Verletzung der Menschenrechte von Frauen und Minoritäten sei dies völlig inakzeptabel. Das Abkommen ermögliche darüber hinaus die Rückschiebung von sogenannten Drittstaatenangehörigen. Gemeint sind insbesondere Afghaninnen, die ohne jede menschenrechtlichen Garantien vertraglich von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben werden können. Die Abstimmung im Plenum wird für Mai erwartet.
Die neue Revolution in Kirgisien. In Kirgisien hat heute am 8. April eine Machtübergabe an der Opposition stattgefunden. 5 Jahre nach der Tulpenrevolution ist es ihr gelungen, den inzwischen designierten Präsidenten Baykev zu stürzen und eine neue Regierung auszurufen. Nach eigenen Angaben ist ihr Ziel momentan, die Lage zu beruhigen und Sicherheit zu gewährleisten. An demokratischem Bewusstsein lässt Rosa Otunbajewa es nicht fehlen, so die russische und auch die europäische Medien. Derzeit ist aber noch unklar, ob der geflohene Baschkiew das Amt offiziell niedergelegt hat, denn es ist nach Medienberichten nicht ausgeschlossen, dass er eine Gegenrevolution plant. Besonders brisant wird der Aufstand durch die Rolle Kirgisiens im Afghanistan-Krieg. Bekannterweise verfolgen nicht nur die USA, sondern auch Russland und China wirtschaftspolitische Interessen an Kirgisien. Bisher hat allerdings nur Russland die neue Regierung anerkannt. Der Aufstand ist mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten verlaufen. Medien wie Euronews nennen hier Zahlen von 70 Toten und 500 Verletzten. Die Lage im Staat ist momentan schwer einschätzbar. Doch es zeichnet sich ab, dass die Opposition die neue Regierung bilden wird.
Massiver Zuwachs für ultrarechte und nationalistische Parteien bei den ungarischen Parlamentswahlen erwartet. Am Sonntag, 11. April, findet in Ungarn die erste Runde der Parlamentswahlen statt. Es werden die 6. Wahlen seit dem Ende des Kommunismus und der Öffnung des Landes sein. Der amtierende parteilose Ministerpräsident Gordon Bainai wird nicht zur Wahl antreten. Für die ihn unterstützende sozialdemokratische MSZP kandidiert der Politiker Attila Mesterházy als Kandidat. Ultranationalistische und an faschistischem Gedankengut orientierte Bewegungen finden in Ungarn immer mehr Zulauf. Aber auch verschiedene Parteien haben im laufenden Wahlkampf auf die rechte Karte gesetzt und auch vor antisemitischen Parolen nicht zurückgeschreckt. Allen voran die nationalkonservative Partei Fidesz und die erstmals antretende radikal-nationalistisch eingestellte Partei Jobbik. Denkmuster, die sich an der Idee des Großungarntum orientieren, seien längst gesellschaftlicher Konsens geworden, berichten politische Beobachter aus dem Land. Nationalistischen und faschistischen Parteien können laut aktuellen Umfragen eine Dreiviertelmehrheit im Parlament erwarten. Anfang dieser Woche fand ein solidarischer Spaziergang durch das jüdische Viertel in Budapest statt, an dem mehr als 1000 Menschen teilgenommen haben. Magdalena Masowitzki berichtet Radio Korax, dem freien Radio in Halle, direkt aus Ungarn, wie die Stimmung im Land kurz vor der Wahl ist. Wird die nationalkonservative Partei Fidesz die Wahl gewinnen? Und wird sie eventuell die extremen Nationalisten der Partei Jobbik mit ins Boot holen? Dazu Magdalena Masowitzki.
Fidesz beteuert immer wieder, dass sie keine Koalition mit Jobbik eingehen wird. Deswegen hofft Fidesz sehr drauf, dass sie eben diese Zweidrittelmehrheit bekommt. Fidesz möchte sehr, sehr gerne allein regieren. Er möchte irgendwie eine Einparteienregierung bilden. Fidesz und Viktor Orban beteuert, dass sie keine Koalition mit Jobbik eingehen wird. Was aber sein kann, das wird nicht gesagt, das kann sein, dass Jobbik bei bestimmten Entscheidungen, die Fidesz als stiller Partner unterstützen wird. Also das ist das, was so in Analysen immer wieder auch zu lesen ist.
Polen und Russland haben die EU aufgefordert, die Grenzen zu Kaliningrad durchlässiger zu machen. In meinem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission von gestern, den 7. April, Außenminister Sergej Lavrov, Russland, und Radoslaw Sikorski, Polen, haben die Meinung ausgedrückt, das gesamte Gebiet der russischen Exklave Kaliningrad zwischen Polen, Litauen und der Ostsee ein Teil des kleinen Grenzverkehrs mit der EU werden soll. Bisher wurde von der Kommission vorgesehen, dass nur die Bürger, die in einem Gebiet innerhalb von 30 Kilometern von der Grenze entfernt leben, ohne größere Formalitäten die Grenze zur EU betreten dürfen. Und zusätzlich zu der in der gemeinsamen EU-Linie dargelegten Flexibilität sollte nach Ansicht der Kommission die Ausstellung eines speziellen Transitpapiers in Erwägung gezogen werden. Das soll allerdings nur für diejenigen russischen Bürger ausgestellt werden, die häufig und direkt zwischen dem Kaliningrader Gebiet und dem russischen Kernland hin und her reisen. Dies würde die Region in zwei Teile spalten, warnen die beiden Minister in dem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Brief an die EU-Kommission. Die Bewohner des einen Teils kämen in den Genuss der kleinen Gesellverkehrs und den Bewohnern der anderen bliebe das versagt. Beispielsweise ist die wichtigste Stadt der Enklave früher osteuropäischer Königsberg, der Kaliningrad, mehr als 30 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Lavrov und Sikorski forderten daher die Kommission zu einer Lösung auf, die den Besonderheiten der Region Kaliningrad entspricht. Der gemeinsame Brief wurde auch als Zeichen des Bemühens von Polen und Russland um bessere Beziehungen gewertet.
EU-Kommissarin Hedegaard wirbt für Klimaschutz in Indien. Conny Hedegaard, die EU-Kommissarin für Klimaschutz, besucht am heutigen Donnerstag, den 8. April, Indien. Auf ihrem bis zum 9. April dauernden Indienbesuch wird sie sich unter anderem mit dem indischen Umweltminister und dem Minister für Kohle- und Minenfragen Prakash Jaiswal treffen. Kommissarin Hedegaard will ihre indischen Kollegen dazu bewegen, beim nächsten Klimagipfel weitere Schritte in Richtung Klimaschutz zu unternehmen. Auch hofft sie auf Hilfe von Indien, um die bescheidenen Kopenhagener Beschlüsse bei der UN in verbindliche Beschlüsse zu verwandeln. Der nächste internationale Klimagipfel wird Ende des Jahres in Mexiko stattfinden. Experten erhoffen sich dabei weitergehende Schritte als die eher enttäuschenden Ergebnisse des letzten Kopenhagener Gipfels.
Besuch des EUV-Präsidenten Michel Platini in der Ukraine. Zwei Tage lang, gestern und heute, den 8. April, muss sich die Ukraine den kritischen Blicken der EUV-Präsident Michel Platini stellen. Gestern ist Michel Platini in Lviv gewesen, einem der Sorgeorte, was die Vorbereitungen zum EM 2012 betrifft. Die Hauptbesorgnis liegt auf der Baustelle rund um das Stadion, bei der die Arbeiten fast das gesamte letzte Jahr stillstanden. Aber auch die Infrastruktur, vor allem die benötigten Straßen, die eine reibungslose An- und Abreise zur Arena garantieren sollten, sollen verbessert werden, sagte Platini auf der Pressekonferenz in Lviv. Zum Abschluss seines Besuchs in der Ukraine trifft Platini heute am 8. April in der Hauptstadt Kiew an. Wenn es den dortigen Organisatoren nicht gelingt, das Komitee von der planmäßigen Fertigstellung der Arbeiten am Flughafen und Stadion zu überzeugen, könnte die ganze EM für die Ukraine auf der Kippe stehen.